Börsenradio Network AG. Top-Thema des Tages.
Grüß Gott, Wolfgang Matejka von Matejka & Partner Asset Management. Grüß Gott.
Und aus dem Börsenradio-Studio meldet sich Peter Heinrich. Hallo Herr Matejka, servus.
Grüß Gott.
Der Krieg in Israel, ist das so ein typischer, klassischer schwarzer Schwan? Den hat niemand kommen sehen. Vor allem der Ölpreis und der Dollar werden nun den Weg weisen. Eines scheint jetzt momentan klar, der Krieg wird nicht schnell vorbeigehen und die Märkte daher länger beschäftigen. Und eine der gefährlichsten Waffen für die Märkte könnte eigentlich der Ölpreis sein.
Ja, das ist ganz sicher richtig. Allerdings, man hat gesehen, dass die Proponenten, die den Ölpreis zuletzt stark bestimmt haben, nämlich OPEC, USA, sich eigentlich relativ rasch angesichts dieses Krieges verständigt hatten und somit auch die Implikationen, die daraus entstehen hätten können, eigentlich begrenzt haben. Bei dem Krieg ist es derzeit eigentlich das größte Gefahrenpotenzial, dass sich die begrenzte Ereignisspirale ausweitet. Und da ist die Richtung Iran agierenden Israelis eigentlich der größte Gefahrenherd. Und das wissen aber alle, auch alle, die den Israelis logischerweise gut gesonnen sind, kein Wunder angesichts der Situation. Und sie warnen sie davor, den Iran hier diesbezüglich nicht als Aggressor etc. zu definieren, was der Iran selbst aber auch nicht provoziert. So gesehen ist die Wirksamkeit an den Kapitalmärkten einigermaßen kurzfristig gewesen. Natürlich ist das alles nicht angenehm und entspricht irgendwie der emotionalen Polarisierung, die wir eigentlich seit Corona erfahren haben, wo wir uns über unsere emotionalen Umfeldzustände mehr und mehr Gedanken machen mit dem Krieg Ukraine noch dazu. Also das ist sicherlich für uns, unser Ruhekissen am Abend, nicht förderlich. Aber für die Kapitalmärkte als großhirngesteuerte, weitgehend emotional befreit geltende Märkte ist es zumindest verarbeitbar.
Okay, also es hat sich ja auch relativ schnell wieder beruhigt am Dienstag an den Märkten, der Nahostkonflikt, er ist alt. Ebenso natürlich die Spirale aus Gewalt und Gegengewalt. Ja. Aber dass sich das so schnell beruhigt,
die Finanzmärkte. Nee, das ist nicht anzuerwarten. Das ist nicht zu erwarten. Also ich denke mal, dass diese Situation den bestehenden Trend in Richtung Verteidigungsbudgets und in Richtung einer stärkeren Awareness, wie man sich und sein Umfeld schützen möchte, zunimmt. Das wird vielleicht sogar Effekte im Konsum haben, wenn das Cocooning wieder stärker ist, weil die Leute halt nicht so gerne rausgehen und oder auch die Konsumgewohnheiten stärker zunehmen, die jetzt diesen persönlichen Qualitätsapproach, den man daraus erwarten kann, dass man sagt, okay, wer weiß, was passiert, ich möchte wenn dann jetzt noch einmal gut leben können, weil um die Ecke steht irgendeiner und sprengt sich in die Luft und ich bin dann dabei. Also solche Gedanken hat man vielleicht ganz, ganz, ganz kleinen Prozentsätzen, aber die wachsen derzeit, diese Prozentsätze. Und so gesehen wird auch dieser Qualitätskonsum in Verbindung mit dem Verteidigungskonsum der Staaten zunehmen. Das ist natürlich auch ein ESG-Thema, weil das Thema Verteidigung von ESG-relevanten regulatorischen Einheiten bis dato eigentlich ziemlich ignoriert wurde und eher die Kinderarbeit oder Tabak oder sonstiges in den Fokus gerückt wurde und dass auch der gesamte ESG-Turm ein wenig hier zu wackeln beginnt, nachdem ja, er bei den Atomkraftwerken ja bereits ziemlich eingegangen und
das ist aber, das ist ein total spannendes Thema. Ich meine, was nutzt unsere ESG-Bemühungen, Umwelt, Energie einzusparen, wenn es Kriege gibt, wenn an einem Kriegstag mehr CO2 verpulvert wird, als wir in 5 Jahren überhaupt einsparen könnten? Also ist doch eigentlich total verrückt.
Ja, es ist eigentlich ziemlich absurd. Das heißt, ich denke mal, dass dieses ganze ESG-Thema sowieso einen technologischen Approach erreichen muss und nicht nur den emotionalen Approach, der eigentlich dieses klimatechnische CO2, dieses schützenswerte, whatever, in sich trägt. Das Thema Kreislaufwirtschaft, meines Erachtens nach, gibt es ja schon seit ewiger Zeit. Eine Stahlunternehmen, nehmen wir beispielsweise Voestalpine, wenn die nicht den Schrott hätte und den wiederverwerten würde, dann würde es den Stahl gar nicht geben, weil es nicht anders geht. Aber wenn sie die Energie nicht halbwegs haushaltstechnisch optimiert, dann hat sie jetzt genauso Probleme mit Bewerb. Das heißt, jeder ist diesbezüglich ohnehin bereits auf der Sparschiene. Und daraus jetzt einen Klimarettungsprozess zu machen, der in Richtung Wasserstoff, whatever geht, kostet so viel Geld, das ist unfassbar. Das funktioniert nur, wenn es alle machen und dann verdienen alle plötzlich nichts. Das heißt, man müsste eine technologische Lösung finden, dieses Thema CO2, das ja eigentlich dieses kritische Kernthema ist, aus diesen energiereichen CO2 entstehenden Prozessen herauszuholen. Das gibt es mit Carbon Capture bereits. Und dieses Thema Vollgas zu adressieren. Denn dann hast du eine Chance. Sonst wird sich das beim besten Willen nicht ausgehen. Und da können wir noch so viel verzichten auf alles Mögliche. Am einfachsten wäre es, wir atmen 14 Minuten am ganzen Globus nichts. Dann haben wir kein CO2-Problem mehr. So absurd ist man bereits. Das ist die Lösungskompetenz, die wir eigentlich bereits in uns haben. Natürlich sind die Betreiber von Carbon Capture Scheideanlagen derzeit nicht so hochgradig effizient, wie man sich's wünschen kann. Aber es gibt schon wirklich viele auf der Welt, insbesondere in Amerika und in Kanada gibt es etliche, die hier an Raffinerien angehangen sind, fossilen Verbrennungsgiganten, dort das CO2 aus dem Verbrennungsprozess rauszuholen oder davor rauszuholen. Das sind alles Dinge, die funktionieren. Und auch in Europa funktionieren sie. Also Equinor beispielsweise in Norwegen, der hat so etwas in sich, ist halt nicht so effizient, wie er es sich ursprünglich vorgestellt hat. Aber daran zu arbeiten, ist ja kein Fehler.
Wir haben Sie ja in anderen Interviews schon als Energieexperte kennenlernen dürfen. Oh Gott,
auch für, das muss man heutzutage sein, eine Meinung.
Auch für synthetische Kraftstoffe.
Korrekt, ja.
Es ist ja alles so verwebt. Da kommen wir plötzlich zur Politik wieder zurück. Beispiel, der Emir von Katar, der kommt jetzt gerade aktuell nach Berlin. Er ist ein treuer Freund der Hamas, schwerer Investor, künftiger Gaslieferant und leider auch Sponsor des palästinensischen Terrors. Also es ist ja das verrückt. Wir brauchen diese Energie. Das heißt, eigentlich zeigt dieser Konflikt doch auch wieder, wir in Europa müssen uns sehr schnell unabhängig machen von Öl, Gas, auch wenn sehr schnell eine lange Zeit bedeutet. Also vermutlich wird sowas eine Generation dauern.
Ja, definitiv. Also wenn wir es heute uns durchdenken, das Thema alternative Energie wird uns nicht retten können. Das geht sich nicht aus. Wir haben von der Topografie her nicht die Möglichkeiten, uns mit Wind und Solar über alles drüber zu retten. Natürlich gibt es ein paar Tage im Jahr, wo der Wind bläst und die Sonne scheint und alle sind happy. In Wirklichkeit, pauschal kannst du das erst dann schaffen, daher wieder Technologie und Forschung, wenn du solche Energiespeicher-Facilities hast, diese Feststoffbatterien, die den Strom auch wirklich über Monate hinweg in einer hohen Gradation speichern können. Weil dann kannst du an einem Sonnentag zum Mittag die Solarpaneele Vollgas arbeiten lassen und diese Dinge auch hochladen, von denen du dann im Winter beispielsweise auch wieder zehren könntest. Dann könnte man das Ganze auf Elektrifizierung umstellen. Das ist halt logischerweise derzeit technisch nicht möglich, weil es eben diese Speicherfacilities noch nicht gibt. Man forscht wie verrückt daran, insbesondere China und Japan. Aber die Europäer werden sich diesbezüglich von den Ersatztransportstoffen, die sehr energiereich in sich sind, und das ist einmal Erdgas, das ist einmal Erdöl, nicht so schnell befreien können, weil unser gesamter Wirtschaftsprozess, auch global der Prozess, damit das den Wettbewerb drinnen, auf diese energieeffizient setzt. Und dieses Thema ist so in uns wirtschaftlich verankert, dass wir, was das betrifft, uns jetzt da zwar ideologisch irgendwas was wünschen können, aber so wie Sie sagen, eine Generation wird sicher dauern und das Thema Wasserstoff oder das Thema Strom aus Windkraft, tralala, das sind alles Dinge, die man sich wünschen kann, aber die Realisierung wird Transfertechnologien brauchen. Den Wasserstoff wirst du in Form von Methan oder Ammoniak leisten können, sonst kannst du ihn nicht effizient transportieren. Minus 250 Grad auf der Landstraße, na, das schauen wir schon an, wie das effizient über Deutschland gehen kann. Unmöglich, die Pipelines so zu kühlen oder so hinzubringen, dass das auch dicht ist. Der Wasserstoff, ich habe schon einmal gesagt, ist der beste Freund aller Elemente. Der explodiert wie verrückt, wenn er kann. Der weicht aus, der ist so flüchtig, also da musst du wirklich ins tiefste Geldbörsel greifen, um das effizient zu machen. Und damit hast du einen ökonomischen Nachteil gegenüber China, USA und dem Rest der Welt. Also das muss man begreifen, dass man ohne diese Überbrückung der bestehenden Technologien, die natürlich so klimaeffizient und klimaschonend wie möglich stattfinden sollte, daher Synthetic Fuel, am besten fahren kann.
Und es hat noch einen politischen Aspekt, sich vom Westen unabhängig machen, eben von den Erdöl- und Gaslieferanten.
D'accord. Nur die Erdöl- und Gaslieferanten, die haben für uns den Vorteil, dass sie die Pipelines de facto schon, also dass wir die Pipelines für sie gebaut haben. Dass in diesem Pipeline kannst du ja theoretisch auch anderes, wie beispielsweise Ammoniak oder beispielsweise aus Wasserstoff angereichertes Methan transportieren. Das lässt uns zumindest den Weg Richtung Süden, Richtung der energiereichen, sonnenenergiereichen geografischen Lokalitäten wie Nordafrika und Saudi-Arabien offen. Und dort wird ja in einem unfassbaren Maße gebaut und geplant, was jetzt die Umwandlung von fossilen Energieträgern in genau diese für uns dann in ein paar Jahren benötigten Ersatzstoffe betrifft. In Saudi-Arabien hast du 4,5 Quadratkilometer Solarpaneele und überraschenderweise, man glaubt es nicht, in Brasilien, habe ich zuletzt erfahren, gibt es ein Feld mit 12,5 Quadratkilometern nur Solarpaneele.
12,5 Quadratkilometer, das muss ich mal vorstellen, wie groß ist das? Das ist ja so groß wie Wien, oder?
Ja, ja, das ist richtig groß. Und das, was man dort macht, ist aus dem Strom natürlich Energie erzeugen, und die kannst du eigentlich nur erzeugen um die Mittagszeit effizient, sonst hast du wahrscheinlich die Effizienz nicht. Und aus diesen Energiespitzen einen enorm hohen Energieverbrauch befriedigen, der sich bei Synthetic Fuel beispielsweise ergibt. Da brauchst du irrsinnig viel Energie dazu. Wenn die aber billig ist, weil die Sonne eben das gibt, dann lässt sich das auch ökonomisch realisieren. Und das wollen die tun. Und das bin überzeugt, schaffen sie.
Ich glaube, wir sollten noch ein Interview machen und dann nur spezielle Aktien
raus. Ja, irgendwann einmal hört das die Politik auch zu, dann wäre es vielleicht nicht schlecht. Obwohl, eines muss ich sagen, man glaubt es ja kaum, aber das ganze Bashing über Germany und Ähnliches, im Hintergrund höre ich ganz leise, dass bereits in Richtung Carbon Capture, Carbon Storage Projekte auf weiterentwickelter Basis laufen, als man sich dachte. Also da wird bereits in diese Richtung gearbeitet. Und das ist logisch und gut, weil die ganzen erdölaffinen Industrien, vor allem die Raffinerien, ja eigentlich diese Technologie bereits schon länger haben und diese Eigenwirklichkeit nur von der Politik enlargen müssen dürfen. Da zählt dazu, dass der Gesetzgeber das auch entsprechend anpasst. In Deutschland gibt es ein Gesetz, vor 10 Jahren ist es gegossen worden in Richtung Carbon Capture, aber da stand drinnen, absurder Blödsinn, weil man es damals noch nicht zu fühlen hatte, dass die die Quelle dieses CO2-Gewinnens aus der Luft stammen muss. Das heißt, da fährst du mit Filter, stellst den Filter irgendwo hin, wo der Wind geht, und holst das CO2 aus der Luft. Kompletter Schwachsinn. Also da kannst du deine Effizienzen auf der 18. Dezimale hinter der Nullstelle messen, aber vorher geht das nicht. Das Gute daran ist, dass dieses Gesetz alle 2 Jahre revolvierend begutachtet werden muss. Das heißt, wenn du dazwischen irgendeinen technologischen Erkenntnisgewinn hast, dann darfst du das auch anwenden und ändern. Und das dürfte passiert sein. Die fangen schon an, in diese Richtung zu agieren. Und es braucht nur eines fallen an diesem Gesetz, da ist das Storage auch drinnen. Du musst nachweisen, dass du 10.000 Jahre das Ding unten in der Erde haben kannst. Okay, also wenn der TÜV sich erweichen lässt und sagt, das schaffen wir, dann haben wir das Problem auch umschifft. In 7 Jahren wollen wir 2030 klimaneutral sein. Aber 10.000 Jahre müssen wir beweisen, dass das CO2 unten bleibt. Kompletter Irrsinn. Aber so ist Germany. Und wir auch natürlich.
Themawechsel auf die Börsen in die USA. Private Frage natürlich vorweg. Tragen Sie oder zu Hause oder im Büro ab und zu mal Birkenstock-Schuhe? Die Birkenstock-Aktie startete jetzt mit $41 an der Wall Street.
9,
Dann 11% unter dem Ausgabepreis. So ein typischer Vorgang, es lohnt sich ja oft nicht, ein IPO gleich zu kaufen, sondern erst mal ein bisschen zu warten, also nicht sofort dabei zu sein.
Also ich gebe es zu, ich hatte einmal in meinem Leben, in meiner Jugend, Birkenstock, die hat mir eine Tante geschenkt. Die waren bequem, aber ich habe sie eigentlich nicht getragen, weil sie vom Image her so irgendwo diesen Old Man-Style mit Socken in den Sandalen hatten. Das war halt in der Jugend, wenn du 17 bist, dann tragst du sowas ehrlich gesagt nicht ganz gern. Ich habe mir die Company Story durchgelesen und ich bin eigentlich überrascht, dass die nicht so gut läuft. Ich halte die Birkenstock Gesellschaft an sich, so wie sie jetzt auch geführt ist und wie sie sich präsentiert und wie sie in Wirklichkeit darstellt, für eine sehr gute Firma. Und das Modemomentum, das in den Schuhen natürlich immer wieder drinnen steckt, da gibt es so viele Beispiele etc., aber das könnte zu einem emotionalen Momentum des Tragekomforts geadelt werden. Denn eines ist allen Kommentaren eins, die Schuhe sind bequem und die Sandalen sind bequem, whatever. Und auch die Modeapplikation, also wenn man sich jetzt es gibt 3 oder 4 verschiedene Typen von Birkenstock-Schuhen. Wenn man sich die ansieht, dann erinnert man sich sehr schnell an Crocs, an diese Company mit den Leichtschuhen. Und ich denke, dass das Momentum bei Birkenstock nicht unmöglich positioniert ist, eine solche Entwicklung auch bei Birkenstock ableiten zu lassen. Und ich glaube daher, dass die Basis für ein solches modeaffines Wachstum mehr als gelegt ist. Also ich schaue mir die Aktie wirklich an und bin gar nicht so unglücklich, dass ich jetzt bei einem IPO nicht dabei gewesen bin, aber jetzt bei 40, 90 oder wo, muss man sich's ansehen, wie der Markt darauf reagiert. Denn das hat Potenzial, finde ich.
Okay, das heißt, Sie kaufen eher die Aktie und dann die Schuhe?
Ja, mittlerweile beginnen die mit den Schuhen ja eigentlich schon eigentlich halbwegs attraktiv zu werden. Da gibt es Pelz-Sandalen, da gibt es welche, die nicht die 2 Schleifen, sondern eine Schleife haben. Da gibt es sogar welche, die eigentlich aus Plastik sind. Also das sind alles Dinge, die sehr dem modeaffinen Käufer entsprechen und nicht nur dem Hippie aus den 60er Jahren, der es überlebt hat. Und deswegen ist auch, glaube ich, das Wachstum und auch die Börse für den Börsengang USA das offensichtliche Momentum der Company. Gut ist, dass sie nach wie vor aus Deutschland gesteuert wird. Das ist natürlich den Amerikanern immer zuwider, wenn ein guter Industriekonzern in Deutschland bleiben möchte, aber in Amerika hier das Wachstum finanziert. Die wollen das ganz gern bei sich auch haben und von sich aus steuern können. So, das muss die Company noch aushalten im Management, aber da sind nicht so viele Aktien an der Börse jetzt, als dass man diese Gefahr sieht.
Gibt halt noch keinen Chips Act für Birkenstock-Schuhe.
Right. Ganz genau. Ja, aber die sind dann schon übel. Also wenn die merken, dass da eine Company besser ist als ihre eigenen oder wenn die Chance da ist, da gibt es schon ein paar ganz aggressive Momente mit Kapitalerhöhungen, die dann Ausschließung des Bezugsrechts in sich tragen und ähnliches, um den amerikanischen Ownership-Anteil so zu erhöhen, dass du keine Chance dagegen hast. Also Gott sei Dank ist die Company gut finanziert und gut finanziert. Also die braucht jetzt derzeit kein Geld, denn sonst sind ein paar gute Helfer oder gute Ideen immer schnell da, die da helfen wollen würden.
Schließen wir das Interview ab. Wie schätzen Sie momentan die Börsenlage für diesen kommenden Herbst ein? Ja. Der beginnt ja jetzt erst. Wir haben ja gerade den Sommer mal erst zu Ende gebracht. Die Frage verknüpfe ich gleich. Wie viel Liquidität haben Sie derzeit? Wie hoch ist Ihre Aktienquote und wie viel Anleihen?
Okay, also Liquidität ist derzeit nicht besonders hoch. Ich selbst bin bei den Portfolien, wo die Anleihenquote de facto ein Teil des Investmentuniversums sein muss, bin ich gerade dabei, länger zu gehen, die Duration zu verlängern, war bis dato eigentlich relativ kurz, sind knapp bei 2,5 Jahre in Duration, ist mittlerweile schon bei 4 und wird weiter wachsen, weil ich glaube, dass die Zinsmaßnahmen der Notenbanken sich eigentlich dem Ende zunähern, wenn nicht schon am Ende sind. Das hat mit der Konjunktur zu tun und auch mit generellen Entwicklung bei den Arbeitsmarktzahlen. Bei der Inflation bin ich mir nicht sicher, dass der Energiepreisanstieg, den wir bis vor kurzem noch gesehen haben, sich nicht noch einmal eine kurze Welle in der Inflation leistet, genauso wie der Anstieg der Löhne. Der müsste in Wirklichkeit die Inflation auf einem bestimmten Niveau bei etwa 4% wahrscheinlich etwas länger darstellen, belässt aber die Chance in Europa weniger, aber in Amerika, dass wir real positive Renditen im 10-jährigen Bereich haben, die wir jetzt eigentlich bereits schon haben müssten. Und unter diesem Aspekt glaube ich, dass der Druck auf die Aktien aus der Konjunkturseite noch besteht. Aber das Bild 2024 beginnt sich langsam aber doch aufzuhellen. In Amerika sagt man, Soft Landing ist realistisch. In Europa sagt man, na gut, eine leichte Rezession. Und das ist in dem Fall maximal minus 0,5% für Deutschland. Aber der Rest der Europa, insbesondere die GIPS-Staaten, die helfen uns in Wirklichkeit einen flachen Überflug über die Nulllinie zu schaffen, vielleicht in Europa und dann in Euroland. Und dann wird es 2024 wahrscheinlich an zyklischen Aufschwung geben können. Und unter diesem Aspekt sehe ich die Aktienmärkte, insbesondere auch den österreichischen Markt, gar nicht so schlecht positioniert, weil wir eben aus Sicht Zyklus doch ein Übergewicht im Index haben. Und also ich persönlich glaube, wir werden einen entsprechenden vorausblickenden Herbst bekommen, sofern nicht die Politik wieder in irgendeiner Art und Weise in irgendwelche schmutzigen Töpfe hineingreift und um spricht im Vorwahlkampf, Sachen verspricht oder irgendwelche ethisch-moralischen Themen adressiert, die unlogisch zu adressieren sind. Also positiv.
Herr Träger, danke.
Gerne, danke. Wir werden es sehen. Aber ich glaube, die Ausblicke versprechen mir also. Und ich war vor kurzem auf einer Konferenz und kann nur eines dazu sagen, die Investoren sind pessimistischer als die Unternehmen. Und das ist nicht immer der Fall. Also die Unternehmen präsentieren sich heutzutage bereits sehr offen und transparent und sagen auch, wenn etwas nicht gut aussieht. Das war definitiv nur in Minderheiten der Fall.
Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
Hat Ihnen dieser Podcast der Wiener Börse gefallen? Dann lassen Sie es uns doch wissen und bewerten Sie unseren Podcast mit vollen 5 Sternen. Vielen Dank und bis zum nächsten Podcast. Alles rund um Börse.